dauert jetzt noch einen Moment. Nein, es geht ganz schnell. Super. Guten Morgen. Ja, wir sind gerade in einer Predigtreihe, es wurde schon gesagt. Glaube im Alltag. Und es geht heute um Daniel 4 und eigentlich ein bisschen auch Kapitel 5. Und ich habe das mal überschrieben mit, könntest du die erste Folie reinblenden? Dankeschön, ja. Stolz und Demut. Und wir begegnen im Alltag immer wieder Menschen. Und manche davon meinen irgendwie so der Nabel der Welt zu sein. Kennt ihr die? So ein bisschen, so manchmal, so dass der Maßstab der Dinge, und es sind Leute, die einfach, sich schnell mal selbst überschätzen oder auch von oben auf andere herabschauen, sich schnell vergleichen oder auch ganz einfach unmäßige Ansprüche stellen. Und daneben begegnen wir anderen Menschen, die erkannt haben, es gibt Dinge, die sind irgendwie größer als sie selbst. Und es gibt diese Menschen, die Werte haben, die ihnen wichtig sind. Und die haben sich entschieden, einfach sich einzubringen mit ihrem Leben und andere Menschen zu unterstützen. Und mit welcher Art von Mensch hast du es lieber zu tun? Kannst du jetzt für dich mal überlegen und beantworten. Und ich bin in dieser Woche gleich mehreren Personen der zweiten Art begegnet, also mehr als zwei, auch weiblich und männlich. Und sie sind außerordentlich befähigt. Ganz, ganz besondere Menschen, deswegen mache ich keine Andeutung, wo sie arbeiten oder wer sie sind, weil man könnte sie wahrscheinlich googeln. Und ich habe gemerkt, die haben das überhaupt nicht nötig, ihre persönliche Größe zu suchen. Stattdessen sehen die über sich hinaus. Und die haben im Rahmen ihrer jeweiligen Arbeitsstelle Möglichkeiten gefunden und Formen kreiert, um anderen Menschen, und zwar insbesondere jungen Menschen, zu dienen. Und ich habe mich sofort wohlgefühlt in ihrer Gegenwart. Und heute geht es um Nebukadnezar und Daniel. Und ausgehend von der Geschichte, in die ich euch gleich mit hineinnehmen will, möchte ich euch mit euch die Charaktermerkmale Stolz und Demut anschauen und dabei zwei Fragen stellen. Und das eine ist die Frage, wonach sehnt sich Gott eigentlich bei uns Menschen? Und das andere ist die Frage, was füllt unser Inneres wirklich? Ich dachte eigentlich, ich wüsste, wie das funktioniert, aber ich muss es erstmal anschalten. Und dann gucken wir mal, ob ich weiß, wie das funktioniert. Ja. Ich bin die Frau Nebukadnezars, des großen Königs des Perserreiches. Mein Mann Nebukadnezar hatte am Anfang viele Kämpfer, viele Völker hat er unterworfen. Es waren viele Kriege. Wir sind etwa 20 Jahre jetzt verheiratet. Und er hat Ruhe in seinem Reich. Er ist sehr zufrieden mit sich und er geht gerne auf dem Palastdach spazieren. Diesen Morgen ist er aufgewacht und er war so unruhig. Er hatte wohl wieder geträumt. Und die ganzen Wahrsager, Priester und Sterndeuter seiner Kultur hat er einberufen. Ich habe mich gefragt, warum eigentlich die? Da gibt's doch so einen Daniel. Aber die schienen ihm vielleicht mehr nach dem Mund zu reden. Aber ehrlich gesagt, keiner von ihnen wusste wirklich Rat. Und Nebukadnezar musste schließlich doch Daniel rufen. Und Daniel kam und setzte sich und hörte in aller Ruhe zu. Sein Gesicht entfärbte sich und da war Entsetzen in seinen Augen. Und er konnte überhaupt nicht mehr reden. Was war mit ihm los? Was bedeutet dieser Traum? Mein Mann musste ihm zureden. Sprich, Daniel, sage und hab keine Angst. Und Daniel fing an. Der Baum, den du gesehen hast, der groß und ausladend war in der Mitte der Erde, von dem sich alles Fleisch nährte, das warst du, König Nebukadnezar. Das entspricht deiner Macht. Aber du hast einen Wächter gesehen, der vom Himmel herabkam und der den Auftrag hatte, diesen Baum umzuhauen, sodass nur noch der Stumpf in der Erde blieb. Das bedeutet, der Höchste hat beschlossen, deiner Herrschaft ein Ende zu bereiten. Aber der Stumpf blieb in der Erde und wurde befeuchtet vom Tau. Aber er war gefesselt und lebte mitten unter den Tieren und fraß Gras. Oder er lebte mitten unter den Tieren und hatte Anteil am Gras wie die Tiere. Und das bedeutet, du wirst weiterleben. Aber nicht so wie vorher. Und es wird 7 Zeiten geben, hast du gesagt. Und es bedeutet, es wird eine ganze Zeit verstreichen. So lange, bis du den Blick aufheben wirst zum Himmel und erkennst, dass Gott der Höchste ist, der die Macht dem geben kann, dem er will. Ich sah Nebukadnezar an, meinen Mann, der war schon betroffen. Und ich sah Daniel an. Und Daniel war voller Mitgefühl. Und er sagte zu meinem Mann, Nebukadnezar, lass dir meinen Rat gefallen. Schaffe Gerechtigkeit in deinem Reich und gib dem Armen, dass es ihnen gut geht. Dann wird es auch dir wohl gehen. Aber mein Mann vergaß das Ganze wieder. Nur kurze Zeit später. Es ging ihm weiter gut, die Monate verstrichen. Und er rühmte sich wie zuvor. Eigentlich viel schlimmer. Und er ging so auf seinem Palast spazieren und rühmte sich und machte Selbstgespräche. Und es war furchtbar anzusehen. Er verlor seinen Verstand. Und die Mächtigen sahen es sofort. Und sie setzten ihn ab. Und er musste zu den Tieren aufs Feld. Und er schlief unter dem Tau des Himmels. Es hat eine ganze Zeit gedauert. Aber dann hob er den Blick und sah auf den Höchsten. Und in dem Moment kehrte sein Verstand zurück. Und er lobte, pries und ehrte den Gott, der größer war als er selbst. Er verstand, dass dieser Gott einsetzen kann, wen er will. So, das Traurige ist, dass die Frau von Nebukadnezar, aus deren Perspektive ich das jetzt gerade erzählt habe, Mutter von Belsatzar war. Und Belsatzar ist der Nachfolgekönig, also der Sohn von Nebukadnezar. Von dieser Frau ist tatsächlich in Kapitel 5 die Rede. Und der hat nichts beherzigt, überhaupt nichts, weil er hat sich die goldenen Gefäße kommen lassen aus dem Tempel in Jerusalem. Also die waren schon geraubt, hat damit gebechert. Und dann kam diese Schrift an die Wand. Ihr kennt die Geschichte. Mene, mene, tekel, upasim. Und Daniel wurde gerufen. Im Übrigen aufgrund dessen, dass diese Mutter und Frau Nebukadnezars, ehemalige Frau Nebukadnezars, ihrem Sohn das geraten hat. Und die Konsequenz seiner Überheblichkeit, also der Überheblichkeit von Belsatzar war, dass er in der Nacht noch gestorben ist. Er hätte es eigentlich wissen können. Wir lassen dieses Kapitel aus, deswegen einfach nur die Bemerkung am Rand. Die Birgit Ufermann wird dann nächste Woche weitermachen mit Kapitel 6. Und wir konzentrieren uns jetzt auf das, was ich einfach über Nebukadnezar euch erzählt habe. Und dazu schauen wir uns das mal an. Das ist also dieser Palast. Das ist eine Nachzeichnung, ein Bild davon. Die terrassenförmigen Gärten gehören zu den 7 Weltwundern der Antike. Und man kann sich vorstellen, also auf diesem Dach des Palastes hat sich Nebukadnezar hin und her bewegt und hat quasi da oben gestanden. Und man kann sich vielleicht vorstellen, er hat sein Handy genommen und hat quasi hier so seine... Oh, Moment, ich habe was vergessen. Ganz wichtig. Ich muss doch im Vordergrund sein. Ja, ist ganz wichtig, ne? Ja. Also der hat hier im Vordergrund gestanden und dann hat er eben hier seine Selfies gemacht. So, ja. Sieht es gut aus? Ja, also der Vordergrund stimmt schon mal. Und ist natürlich eine tolle Kulisse im Hintergrund. Und dann ist er ganz selbstverständlich, natürlich, ja, ganz, ganz, ganz wichtig. Dann hat er ja das Ganze kurz geschlossen mit seinem Computer, ne? Dann hat er das auf Facebook und, Moment, Twitter und Instagram draufgeladen, ja, ganz wichtig. Oh, und dann hat er gesehen, die ersten Likes kommen. Oh, super! Ich bin ja klasse. So. Und was wirklich war, dass er das gesagt hatte. Und also das ist wortwörtlich, ja, steht in Daniel 4, 26 bis 27. Ein Jahr später erging ich mich auf dem Dach meines Palastes in Babylon. Und sagte zu mir selbst, diese großartige Stadt habe ich als meine Resistenz erbaut. Mit meiner gewaltigen Macht habe ich das fertiggebracht und habe damit meiner Größe ein Denkmal gesetzt. Ich, mich, meiner, mir. Kommt alles da drin vor. Ja, wir kennen das. Geht weiter mit. Herr segne uns 4. Das hat er wahrscheinlich nicht gesagt, aber ich, mich, meiner, mir. Und zwar gleich mehrfach hintereinander. Also Nebukadnezar aus Babylon, es war jemand, der sich selbst für den Mittelpunkt der Dinge hielt und der vergessen hatte, wie viele Menschen ihn unterstützt haben, damit er überhaupt so etwas bauen konnte, damit er überhaupt die Völker unterwerfen konnte und so weiter und so fort. Und es gibt viele spitzfindige Möglichkeiten, uns selbst in den Vordergrund zu schieben. Ich denke dabei daran, wie schnell wir dabei sind. Und ich nehme mich nicht aus, mich mit anderen zu vergleichen oder andere abzuwerten. Es geht so oft darum, die eigene Größe zu finden. Und das ist nichts Neues. Und zwar kennen wir das auch aus anderen Stellen in der Bibel. Und ich nenne das jetzt einfach mal den Babylon Spirit. Ups, nein. Das war schon bei Eva so. Eva bekam von der Schlange diesen Apfel angeboten mit den Worten, wenn du diese Frucht isst, dann wirst du gut und böse unterscheiden können. Dann bist du klug und du wirst sein wie Gott. Und das war so erstrebenswert für Eva, dass sie da rein biss und ihr Mann auch gleich davon gab. Und das andere war der Turmbau zu Babel. Das ist nur ein paar Kapitel später. Babel, große Stadt, und die haben da einen Turm gebaut und wollten sich mit diesem Turm ein Denkmal machen. Es geht also immer darum, sie wollten sich persönliche Größe suchen. Bei Babel ging das so aus, dass Gott Verwirrung stiftete. Das heißt, also sie konnten sich nicht mehr verstehen. Die haben ganz viele verschiedene Sprachen gehabt. Und Babel bedeutet auch Verwirrung. Wir haben das Ganze dann mit den Israeliten, die im Exil sind in Babylon. Da beschäftigen sich ganz viele Bücher der Bibel damit. Aber auch da hört das nicht auf. Es setzt sich im Neuen Testament fort. Und wir kennen in der Offenbarung im letzten Teil der Bibel die Hure Babylon. Das ist die Mutter aller Verführung. So, ich habe schon gesagt, dazu gehört Vergleichen mit anderen und auch Abwertung anderer. Und selbst entscheiden, was gut und richtig ist. Und ich denke, es ist auch was Gutes, selbstständig entscheiden zu können und eine eigene Meinung sich zu bilden. Und ich bin dankbar, wirklich dankbar, dass wir diese Freiheit haben. Aber wenn durch das Ausleben von selbstdefinierter Freiheit andere Menschen gefährdet werden, wenn sie Schaden nehmen, dann entsteht dann entsteht Ungerechtigkeit. Es gerät etwas außer Balance. Und Nebukadnezar vergaß wohl das Wohl seines Volkes. Sonst hätte Daniel ihm sicherlich nicht den Rat gegeben, für Gerechtigkeit zu sorgen und Armen etwas zu geben. Die Bilder sind von der Worpsweder Kugeleiche, ist also wirklich ein und derselbe Baum, entspricht jetzt einfach ganz schön diesem Bild, was auch in der Geschichte war. Es gibt diesen Vers: Alle Völker, Nationen und Sprachen lebten in Furcht und Schrecken vor ihm, vor Nebukadnezar. Er wurde hochmütig und sein Stolz steigerte sich ins Unermessliche. Und der Schlüsselgedanke und die Schlüsselfrage ist im Grunde genommen für mich hier dieses: Sie lebten in Furcht und Schrecken vor ihm. Also es war kein Leiter, zu dem man gerne gekommen ist, zu dem man Vertrauen hatte, sondern sein Herrschaftsmodell war Furcht und Schrecken. Und es ist für mich von daher eine ganz wichtige Frage: Gibt es Menschen, die unter mir leiden? Unter dem, was ich tue? Ja, es ist ja Glaube im Alltag. Von daher versuche ich das jetzt einfach mal ganz praktisch zu machen. Gibt es nahestehende Menschen? Oder auch Menschen, für die ich im Berufsleben Verantwortung trage? Dann aber auch in unserer Gesellschaft. Wer trägt die Konsequenzen einer wertfreien Sexualerziehung beispielsweise, Gender Mainstream? Kann sich Identität dann eigentlich noch bilden? Wer nimmt Schaden in unserer Wettbewerbsgesellschaft oder durch unser wirtschaftliches globales Handeln? Immer mehr Kinder und Jugendliche leiden unter psychischen Erkrankungen oder Verhaltensstörungen. Ich bin auch Lehrerin, ich sehe das. Weshalb? Das sind meine persönlichen Gedanken, die ich jetzt einfach mal mit euch geteilt habe. Sie entsprechen jetzt nicht irgendwie unbedingt dem Konsens der Gemeinde, aber es sind die Fragen, die ich mir stelle angesichts auch dieses Bibelverses. Wer lebt in Furcht und Schrecken vor unserem System? Und was wollte Gott eigentlich von Nebukadnezar? Gott sah diesen Weltherrscher. Er war von vielen verhasst. Und doch liebte Gott ihn offenbar. Denn er hatte Gnade mit ihm. Dieses Bild, was da gebraucht wird, dieser Baumstumpf, über den der Tau geht, ist an anderer Stelle erwähnt. Und der Tau ist wie die Zuwendung Gottes, die einfach jeden Morgen neu ist. Und er hat Interesse an ihm und er möchte eigentlich nur eines. Er möchte, dass Nebukadnezar erkennt, dass es einen Höheren über ihn gibt. und dass der derjenige ist, der einsetzt über die Königreiche, wen er will. Und dass es einen gibt, der ewig ist und dessen Reich ewig besteht. Das ist das dritte Mal, dass Nebukadnezar mit diesem Gott konfrontiert wurde. Einmal durch Daniel, Kapitel 2 war das, wo er auch einen Traum hatte, den hat er noch nicht mal seinen Weisen erzählt. Und Daniel konnte ihn ja nach Gebet und Mithilfe von seinen Freunden sogar selber offenbaren und deuten. Da war er schon sehr erstaunt. Dann waren es die Freunde von Daniel, die sich nicht gebeugt haben vor seinem hohen Standbild. Und er hat sie in den Feuerofen geworfen. Peter hat das letzte Mal darüber gepredigt. Und Nebukadnezar musste zugeben, ja, da gibt's einen höchsten Gott, der bewahren kann. Aber das war Gott nicht genug, diese einmaligen Zugeständnisse Nebukadnezars. Er wollte eine wirkliche Umkehr. Und als er diesen Blick gehoben hat und Gott angebetet hat, als er verstanden hat, dass da jemand viel größer war als er, war das Gott genug. Er bekam seinen Verstand zurück. Die Mächtigen Nebukadnezars haben das sofort gesehen und sie setzten ihn wieder ein. Ich möchte aber eine Sache jetzt erst nochmal abgrenzen. Und zwar könnte ja jetzt der Gedanke naheliegen, dass wenn man irgendwie so eine psychische Erkrankung hat, dass dann ja unbedingt irgendwie irgendwelche Sünde oder Stolz oder was weiß ich was die Ursache ist. Und davon möchte ich Abstand nehmen. Ich glaube das nicht. Und es gibt auch genau das gleiche Bild in Hiob. Wir wissen, Hiob, der musste auch eine Leidenszeit durchgehen, eine sehr, sehr heftige, aber er hat nicht gesündigt. Er benutzt genau das gleiche Bild und sagt, ein Baum hat Hoffnung, selbst wenn nur noch der Stumpf da ist, und er kann wieder austreiben vom Geruch des Wassers. Das sind Hiobs Worte. Von daher, bitte nicht irgendwie nach Fehlern suchen, wenn irgendjemand eine psychische Erkrankung hat. Ich komme zu Daniel. Daniel war so ein ganz anderer Mann als Nebukadnezar. Wohl außerordentlich befähigt und klug und weise, aber seine feste Bezugsgröße blieb der Gott Israels. Ihm galt seine oberste Loyalität. Und wir haben schon gehört, Daniel fand Unterstützung im Glauben durch das Pflegen von Freundschaften und auch durch Kontakt zu Jeremia im Übrigen. Es gibt ein anderes Kapitel, da steht drin, dass er so eine Jeremia-Rolle las. Das heißt, er pflegte also ganz gezielt Freundschaften, ja vielleicht auch eine Kleingruppe mit seinen Freunden, um sich gegenseitig im Glauben zu unterstützen. Der blieb nicht alleine. Und er brachte sich im Rahmen seiner Begabungen in das babylonische System ein. Das hätte so anders aussehen können. Manch einer, der derart begabt war oder wäre wie Daniel, der so einen hohen IQ hat, der hätte ja auch eine Revolution anzetteln können. Oder aber er hätte sagen können, nee, also Leute, dieses System nicht. Ich vergrab mich jetzt einfach mal. Ich mache einfach mal gar nichts. Beides wählt er nicht, sondern er bringt sich ein. Bleibt aber immer loyal zu Gott. Und achtet ihn als höchste Priorität in seinem Leben. Er achtete den Herrscher Nebukadnezar und suchte sein Bestes. Das ist eigentlich schon seltsam. So einen furchtbaren, schrecklichen Herrscher, der einfach nicht gut war zu Menschen. Aber wenn man das hört und diese Geschichte liest, sieht man, der hat sogar Mitgefühl mit ihm. Das lässt ihn überhaupt nicht kalt. Und ich glaube, Daniel hat eines verstanden. Gott gibt Offenbarungen, nicht um Menschen zu richten, sondern weil er Menschen liebt. Und das hat er so tief verstanden, dass er das sogar Nebukadnezar weitergeben konnte. Im Neuen Testament betet Jesus für uns, also für dich und mich. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Das klingt doch sehr, sehr ähnlich. Auch wir sind in einem System drin, was anders ist. Was dieser Welt eben entspricht. Wir leben in unserer Gesellschaft. Aber innerlich leben wir in einem anderen System. Und zwar in dem Reich Gottes, wo ich bereits Freiheit, wo ich auch Heilung erleben kann. Wo Gott der König ist. Und dazu gehört auch, dass ich mich nach seinem Wort und nach seinen Wertmaßstäben ausrichte. Ich glaube schon, dass wir schauen dürfen, was kulturgemäß ist. Heute und vor 2000 Jahren kulturgemäß war und auch anders gehandhabt wurde als heute. Aber ich glaube grundsätzlich, dass die Wertmaßstäbe der Bibel ernst zu nehmen sind. Ich möchte mich nochmal herantasten, was war Daniels Geheimnis? Und ich darf jetzt nicht die Predigt vom nächsten Mal vorwegnehmen, wenn die Birgit es macht. Aber Daniel pflegte eine ganz, ganz intensive Beziehung zu Gott. Und in Kapitel 10, und ich denke, das wird nicht so intensiv behandelt, weil dann der Bernd Oettinghaus Kapitel 7 bis 12, glaube ich, insgesamt auf einmal übernächstes Mal zusammenfasst. Von daher nehme ich jetzt einfach mal 10. Und zwar begehrte Daniel in Kapitel 10 etwas von Gott zu verstehen. Und Daniel hat sehr, sehr viel selbst auch geträumt und selbst Offenbarungen bekommen. Und dazu hat er sich auch selbst gedemütigt. Und das Wort demütigen bedeutet niedrig von sich denken. Und wenn Daniel das nötig hatte, sich gegenüber Gott richtig einzuordnen, kann es sein, dass wir das auch immer wieder nötig haben, immer wieder zu überlegen, wo denke ich vielleicht zu hoch für mich, von mir? Und wo, hey, bin ich eigentlich doch nur sehr begrenzt befähigt? Bodenhaftung zu bewahren und darum zu ringen, das war Daniel wichtig. Kann das auch für uns wichtig sein? Für mich kann das bedeuten, dass ich auch anderen Menschen gut zuhöre, weil sie vielleicht bei mir etwas sehen, für das ich gerade blind bin. In guten Freundschaften kann man sich auch mal was sagen, sich liebevoll korrigieren, Korrektur annehmen. Bedeutet für mich auch Demut. Zwei Menschen, die ganz vorbildlich waren im Korrektur annehmen, waren David, der immer, wenn jemand zu ihm kam, ihm wirklich was sagte, was nicht okay war in seinem Leben, der dann ganz schnell sagte, ja, du hast recht. Ich habe das wirklich falsch gemacht. Und der sofort umkehren konnte. Der andere war Naaman. Naaman, der bereit war, seiner Frau zuzuhören, der weiblichen Dienstmagd seiner Frau ebenfalls, die hat gesagt, geh doch nach Israel, da gibt's Propheten, die können dich heilen. Und dann war ihm die Aufgabe viel zu easy und dann kamen die Dienstboten und die Diener von ihm zu ihm und die haben ihm gesagt, Mensch, mach das doch. Und er hat auf diese nahestehenden Leute, die es aber gut mit ihm gemeint haben, wirklich gehört. Kannst du Korrektur annehmen? Und was für mich ganz wichtig ist, Daniel hatte dann eine Erscheinung, dass einer, der einem Menschen gleich war, ihn berührt hat. Und es war so heftig, dass Daniel keine Kraft mehr hatte, auch der Atem hat ihm gefehlt, aber Daniel sprach mit, ich denke, das war Jesus, und Jesus hat ihn gestärkt. Und das war für mich eine echte Begegnung. Und ich glaube, dass das einfach die Quelle war für Daniels Handeln. Ich möchte jetzt hier erstmal fertig machen. Daniel wies mit seinem Handeln über sich hinaus und diente einem größeren Zusammenhang. Das folgte dann daraus. In Jakobus sehen wir, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Genau das hat Daniel immer praktiziert. Immer wieder. Und außerdem steht da, demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Dieser Vers steht exakt zweimal in der Bibel, also der untere, demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Einmal in Jakobus, einmal in Petrus. Es gibt aber auch noch Sprüche und da steht das Ganze, dem Spötter wird Gott spotten und dem Demütigen wird er erhöhen. Das steht in Sprüchen. Also es steht insgesamt eigentlich dreimal in der Bibel. Und wenn was dreimal in der Bibel steht, dann scheint das ziemlich wichtig zu sein. Und ich denke, es ist so, die Begegnung mit Gott ist, was wir im tiefsten Innern brauchen. Nicht der Stolz. Nicht das Herabschauen auf andere. Das kann uns nie befriedigen. Das wird uns immer nur auffressen, wie Daniel in dem Einstieg das uns gesagt hat. Und aus der Begegnung mit Gott folgt dann aber auch die Beauftragung und die Befähigung, wie das bei Daniel war. Ich möchte zusammenfassen. Der Blick auf sich selbst, auf seine Größe und Pracht haben Nebukadnezar um seinen Verstand gebracht. Menschen, die sich selbst überschätzen und so leben, als würde sich die Welt um sie drehen, stoßen uns ab. Daniel hatte sich entschieden, Gott immer wieder an erste Stelle zu setzen. Gott war seine Kraftquelle. Er wies mit seinem Handeln über sich hinaus, behandelte Menschen mit Respekt und Achtung und diente einem größeren Zusammenhang. Ich glaube, es ist notwendig, sich immer wieder durchzuringen und Gott Chef sein zu lassen und sich mit seinem Willen eins zu machen. Koste es Demut oder eine gehörige Portion Mut. In der Geschichte, die wir uns heute vor Augen geführt haben, wird deutlich, vom eigenen Thron herabzusteigen und Gott seinen Platz zu geben, festigt unser Herz und gibt uns einen klaren Blick. Ich möchte es jetzt zum Ende nochmal komprimieren und zwei Fragen stellen. Welchen Platz möchtest du Gott in deinem Leben geben? Und Mittelpunkt der Welt sein oder dein Lebensumfeld mit deinen Begabungen dienen? Was ist dein Ziel? So, ich denke, wir nehmen uns jetzt mal 2 Minuten, haben Stille und können darüber einfach mal nachdenken und es mit Gott bewegen. Und dann macht der Daniel weiter.